Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu einem weiteren Lyrikgespräch, das sich heute außerhalb Deutschlands bewegen wird und mit Agi Mischolz Gedicht für den unvollkommenen Menschen nach Israel reist. Danach den Grazer Schriftsteller Stefan Schmitzer besucht, der mit Loup Garou einen ebenso eigensinnigen wie interessanten neuen Band vorgelegt hat. Im DLF-Studio sind meine Gäste Maren Jäger, ich grüße Sie.
Guten Tag.
Und Christian Metz.
Schön bei Ihnen zu sein.
Einen Auswahlband aus 20 Jahren legt die Edition Lyrikkabinett vor. 90 Gedichte Agi Mischolz, die in Israel eine Bestseller-Autorin ist. Hierzulande jedoch nur den glücklich Eingeweihten ein Begriff. Christian Metz, wer ist diese 1946 in Siebenbürgen geborene Schriftstellerin?
Sie ist für das deutschsprachige Publikum eine Neuentdeckung, und zwar eine Neuentdeckung auf weltliterarischem Niveau. Mit 4 Jahren aus dem Ungarischen nach Israel mit ihren Eltern gemeinsam gezogen, seither dort lebend und schreibend, direkt mit ihrer Familiengeschichte an die Shoah gekoppelt. Die Mutter und die Tante waren beide in Auschwitz, die Mutter hat überlebt und sie hat Ungarisch in der Familie gesprochen, Hebräisch in ihrem Umfeld, und diese beiden Sprachen prägen das Schreiben von Agi Mischolz. Sie ist tatsächlich eine der Großen.
Agi Mischolz lebt als Bäuerin mit ihrem Mann an der Grenze des Gazastreifens. Sie bauen Granatäpfel an und Persimonen, das ist eine Kaki-Art. In welcher Weise, Maren Jäger, ist diese Lebensart spürbar in ihren Gedichten?
Ja, diese Lebensart, dieses Leben hat 2 Seiten, und diese 2 Seiten haben die Gedichte auch. Es ist ein dörfliches Leben in einem Moschaf, ein bäuerliches Leben in der Natur, wie Sie sagen, zwischen Persimonen und Granatäpfeln. Und es ist zugleich ein Leben an und auf der Grenze unter den Zeichen des Krieges mit Sirenengeheul unterm Himmel mit Raketen und Drohnen. Viele Gedichte haben Titel wie Gänse, Hündin, Hase, Alpaka, Zitronenbaum, Oliven. Aber auch wenn viele dieser Gedichte von Bäumen, Blumen, Tieren handeln und die auch mit größter Sinnlichkeit beschrieben werden, dann sind selten Gedichte nur über Bäume, Blumen und Tiere. Zentrales Ausdrucksmittel von Mischolz ist die Metapher. Sie verwendet sie unauffällig, sparsam, aber eindrücklich. Und so bekommen diese Gedichte eine ethische, eine existenzielle Tiefendimension. Demut vor der Schöpfung, deren Teil der Mensch ist. Auch der Mensch hat, wie ein Baum, hat Wurzeln, kann entwurzelt, kann gefällt werden, wie die Menschen unter israelischer Besatzung. Und diese unauflösliche Verbindung Natur, Gesellschaft durchdringt die Gedichte von Agi Mischolz.
Über ihre literarischen Arbeiten gibt Agi Mischolz selbst Auskunft in einem ihrer Gedichte, das ganz schlicht heißt Schreiben. Wir hören die komplette Lesung des Textes.
Schreiben ist der gewundenste Weg, Liebe zu erfahren. Für Schreiben zu leben bedeutet, die Mollleitern der Kindheit rauf und runter zu klettern. Das Innenfutter stets nach außen, das Mikro an der Schläfe. Es bedeutet, so lang über Wörtern zu kauern, bis sie Türen werden. Dann in sie hineinzustürmen wie in Fraktale von Brokkoli. Es bedeutet, die Augen zu weiten, von 2 zu 3-dimensional, bis die Buchstaben flackern und sich voreinander verneigen aus Demut der Zeit gegenüber der Ewigkeit. Für Schreiben zu leben bedeutet, vom Himmel zu schweben, mit leuchtendem Kometenschweif, wie niemandes Wunsch.
Agi Mischolz mit ihrem Gedicht Schreiben. Christian Metz, Schreiben ist der gewundenste Weg, Liebe zu erfahren. Darüber muss man jetzt erstmal nachdenken. Welches dichterische Selbstverständnis wird hier deutlich?
Ich finde, man sieht an diesem Gedicht wunderbar das, was ich pointierte Einfachheit nennen würde. Und das heißt, Hochkomplexes in sehr schlichte, klare Worte fassen zu können. Und das ist eine poetische Gabe, die man hier sofort mitbekommt. In einer sehr schönen Übersetzung, um das gleich zu sagen. Denn die gewundeten Wege sind tatsächlich Wege, die auch eine Wunde in sich tragen. Und das ist nicht nur die Wunde, die auf die Shoah anspielt, sondern auch die Wunde, die Amors Pfeil auslösen würde. Und genau in dieser Art und Weise arbeitet und spielt sie mit den Worten. Und das ist hier auf vollkommen neue Art zu entdecken.
Es fällt auf, dass Agi Mischolz auf einfache Art erzählt. Mit der Liebe und den Brokkoli können ja die meisten Menschen etwas anfangen. In welchem Ton ist diese Lyrik geschrieben, Maren Jäger?
Ja, Christian Metz hat es gerade pointierte Einfachheit genannt. Diese Gedichte sprechen eine ganz einfache Sprache, scheinbar Umgangssprache. Das sind Prosagedichte, narrativ, erzählen, meist im Präsens, oft von kleinen Epiphanien. Und diese Gedichte sind offen, sie sind sehr direkt, sie sind zugewandt. Zugewandt den Kreaturen, zugewandt der Welt. Ein schönes Beispiel ist vielleicht das ganz kurze Gedicht über den Zitronenbaum, der nur eine Zitrone trägt. Ich pflücke sie nicht, sagt das lyrische Ich, komme nur jeden Tag an ihr zu riechen. Alle Achtung, sage ich zu ihm, was für eine schöne Zitrone. Also es gibt kein Formspektakel, keine festen Rhythmen, Metren, kein Reimzwang. Die Verse fließen frei, trotzdem rhythmisiert, aber ohne Kommata übrigens. Das ist eine bewusste Entscheidung der Übersetzerin. Und die Form der Gedichte schmiegt sich an ihren Gegenstand an. Mal sind die nur 5 Zeilen lang, mal sind es mehrseitige Zyklen. Die Verse sind tendenziell kurz, meist zwischen 3 und 6 Wörter. Irgendwo fällt auch der Name William Carlos Williams und die minimalistischen Gedichte von Williams liebt Michol. Auch die meisten ihrer Gedichte passen auf eine Seite und das finde ich sehr schön.
Man hat eigentlich eine Kernzeile zu zitieren für die Aufgabe, die hier um Erlebnis und Ereignis des Poetischen sich dreht. Und das ist vor Ort eingesetzt, um vieläugig zu sehen, wo andere abgelenkt sind. Das ist also eine Augen- und Sehschule, eben in der erweiterten Tradition, um das fortzusetzen, was Maren Jäger gerade bekommen hat, eben auch von Mary Oliver oder Tranströmer oder eben auch von Les Murray. Und in diese Kategorien hat man sie mit ihrer Poesie auch einzuordnen.
Die vermutlich prägnanteste Doppelseite dieses Bandes stellt zwei Gedichte gegenüber, die mit Schutzraum auf der einen, mit Olivenbaum auf der anderen Seite betitelt sind. Was ist das Besondere eben dieser Doppelseite, Christian Metz?
Ja, Herr Triester, geht der Journalist im Literaturkritiker mit Ihnen durch. Ich weiß gar nicht, ob die prägnanteste Seite ist, aber sie ist ganz sicher diejenige, die diese Gedichte in die aktuellen Diskurse einwebt. Und tatsächlich ist Schutzraum im Oktober 2023 entstanden und hat so etwas wie die Idee, sich in die Sprache, in die Schönheit der Sprache, der hebräischen Sprache flüchten zu können. Und Olivenbaum nimmt das eigentlich das Motiv auf, das Maren Jäger schon aufgeworfen hat, nämlich die Frage der Verwurzelung und Entwurzelung anhand eben dieses Olivenbaumes, der auf einmal mitten auf einer Kreuzung neu gepflanzt wird. Und das ist tatsächlich ja ein Akt, den es in Israel immer wieder zu sehen gibt, nämlich dass Bäume verpflanzt werden aus palästinensischem Gebiet in israelischen Boden. Und das thematisiert diese Doppelseite in der gesamten Spannung dessen, was man an aktuellen Diskursen aufgreifen kann.
Schutzraum ist das letzte Gedicht, das Agi Michol geschrieben hat. Unser Kollege Alexandro Bulutz hat ja mit ihr gesprochen. Man kann im Tagesspiegel dieses Interview nachlesen und dort gibt sie auch Auskunft darüber, dass sie seit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas, nur dieses eine Gedicht Schutzraum verfasst hat. Nun klingt ja schon in unserem Gespräch sehr deutlich an, wie gut Agi Michol ist. Wir haben es hier offensichtlich zu tun mit echter Weltliteratur. Aber warum genau ist das denn Weltliteratur, Maren Jäger?
Weltliteratur, schwieriger Begriff. Entweder ist alle Literatur der Welt Weltliteratur oder danke Goethe, das Klassische, das gemeinsame Erbe, die griechisch-römische Antike. Aber wenn man aus dem Begriff mal den Eurozentrismus herauslöst, den Zeitindex löscht, der ja auch immer was Rückwärtsgewandtes hat, und den Begriff vielleicht anhand von den Gedichten von Agi Michol mal versucht neu zu bestimmen, dann hätten wir Weltliteratur als gegenwärtige Literatur in einer Welt, die aus den Fugen ist. Also eine humane Literatur für alle Menschen der Erde, die von der Erde, von allen Kreaturen spricht, mit der Stimme einer israelischen Dichterin, die israelische Besatzungs- und Kriegspolitik kritisiert, die Grenzen nicht anerkennt, die sich über sie hinwegsetzt. Und damit Agi Michols Literatur überhaupt Weltliteratur werden kann, braucht es natürlich Übersetzungen, wie die ersten von Lydia Böhmer und jetzt eben diejenige von Anne Birkenhauer.
Das ist vielleicht noch zu ergänzen durch eine einzige Bemerkung, nämlich, dass wir es jetzt hier mit einer Auswahl aus Gedichten tatsächlich nur der vergangenen 20 Jahre zu tun haben. Also wir lernen sozusagen die späte Michol kennen. Von den frühen Arbeiten ist noch nichts ins Deutsche übersetzt. Das wäre eine wunderbare Aufgabe, das auch zu übernehmen. Und vielleicht noch ein Kommentar zum Weltliterarischen. Diese Konstellation vor Ort vieläugig zu sehen und Verse zu entwerfen, die dann in die größten Zirkulationen des Poetischen hineingespeist werden können. Das ist eine Spanne, verbunden mit dieser Anthropologie des Mangelwesens Mensch und ethischen Fragen, die sie in aller Kürze aufgreift. Und das ist eben das, was diese Dichtung ausmacht. Mir tut jedes Bücherregal leid, in dem dieses Buch nicht steht.
Dieses Buch können wir lesen, weil die Übersetzerin Anne Birkenhauer es auf hervorragende Weise übertragen hat. Sie ist eigentlich nicht hoch genug zu rühmen für das, was sie tut. Wer in ihre Werkstatt schauen möchte, der findet auf ihrer Homepage auch Hinweise zu einzelnen Übersetzungen, also über jeden Autor, über jede Autorin, die sie übersetzt, hat sie auch etwas geschrieben, einen kleinen Essay. Das ist ein Blick, der sich lohnt. Nun denkt man ja oft, dass man beim Österreichischen keine Übersetzung bräuchte. Doch gibt es viele Fragen an so zahlreiche Dichtungen unseres Nachbarlandes, dass gleichzeitig so viele großartige Schriftstellerinnen und Schriftsteller hervorbringt, aus Wien natürlich und vor allem aus Graz, der Heimatstadt von Clemens J. Setz, Gerhard Roth, Valerie Fritsch und Stefan Schmitzer, der nun im Klagenfurter Ritter Verlag seinen Band Loup Garou veröffentlicht hat. Was ist das für ein Typ, Maren Jäger, dieser Stefan Schmitzer?
Oh, er ist sehr Österreicher und sehr Grazer, wie Sie sagen, Herr Drees. Eine echte Größe im österreichischen Literaturbetrieb. Er war Literaturbeauftragter im Forum Stadtpark Graz, ist Vorstandsmitglied der IG Kultur Steiermark, war Redakteur für das Rezensionsforum Fix Poetry, das es leider nicht mehr gibt. Er hat immer auch Schreibkurse geleitet, gibt Workshops für BÖS, den Berufsverband österreichischer SchreibpädagogInnen. Und jetzt ist er Redakteur und längst auch Mitherausgeber der Zeitschrift Perspektive. Hefte für zeitgenössische Literatur. Loup Garou ist sein fünfter Gedichtband. Frühere hießen etwa Scheiß sozialer Frieden oder Liste der künstlichen Objekte auf dem Mond. Es gibt einen Roman, eine Erzählung, einige Theaterstücke und Performances. Und er ist ein echt cooler Hund. Man kann aus den Gedichten herauslesen, wofür er brennt, für Magie, für den Kosmos, für Spaciges, für Pop im schrägsten und besten Sinne, für experimentelle Literatur, für antike Mythologie und Literatur und für Musik. Und im Titel Loup Garou höre ich nicht nur die Tonbandschleife, den Loop, sondern sehr viel spezifischer einen Song von Dr. John aus New Orleans, König des Voodoo-Rock aus dem Jahr 1970.
Loup Garou, das bezieht sich auf die Musik, das bezieht sich auf den Werwolf, möglicherweise auch auf jene belgische Holzachterbahn, die ebenfalls mit diesem Gleichklang Loop Loop spielt. Und gemächlich fängt dieser Band an, wie eine Achterbahnfahrt, um dann die verrücktesten Wendungen zu nehmen. Wir hören den Anfang des Proömium genannten Portalgedichts.
Und in bleierne Täfelchen ihre Gebete, und die ließen sie dann in Gewässern und Landschaften. Die Gebete umfassten zum ersten den Namen des Bittstellers, zum zweiten den Namen des Patrons oder der Gottheit und drittens die Beschreibung des erbetenen Wunschs im Detail. Die Namen lösten sich, die Strömungen trugen die Wünsche der Wünschenden hin, so blieb Blei in Kanälen und Quellen, so verblödete Rom. Aque sudis Minerva vertrottelte, wie im Wasser das Blei und im Kinde das Bleiwasser, so auch die Gebete und Flüche der Römer in Wurzeln, Fabrikskellern, Zweigen. Da liegen sie weiter gelöst und gebunden herum in der Landschaft. Da liegen auch wir herum. Zirp, zirp, raschel, zwitscher. Schon wieder ist die Grenze näher gerückt. Sie legt näher herum. Schau mal die Zypresse, schau mal die Pinie. Der Verfasser erleidet Rückfälle ins magische Denken, da die Grenze näher rückt. Seine Texte umfassen erstens den Namen des Bittstellers, das ist das lyrische Ich. Zum zweiten den Namen der Gottheit, das ist das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Oder sollte da stehen Publikum? Und drittens die Beschreibung des erbetenen Wunschs im Detail. Das ist dann der jeweilige Gehalt des Gedichts. Item, dass die Welt insgesamt unblöd und freundlich vernünftig werde. Oder halt Geld, was zuerst kommt.
Christian Metz, als Invokationen, als Gottesanrufung bezeichnet Stefan Schmitzer seine Gedichte. Was eröffnet er denn hier mit seinen Bleitäfelchen, Fürbitten und dem Zirp-Zirp-Raschel-Zwitscher?
Ja, wenn wir das Religiöse als ein solidarisches System von Überzeugungen und Praktiken, die sich auf Heiliges beziehen, verstehen und das Heilige das Numinose ist, das Faszinosum ist, dann ist das Magische dasjenige, was diesen Raum eröffnet und zugänglich machen soll. Und das kreuzt Schmitzer hier direkt mit einer Idee, wie diese Welt einzurichten sei, indem er sich auf Nikolai Kardaschew bezieht. Der hat wiederum Zivilisationsskalen entworfen, die sich daran ermessen, wie groß eine Zivilisation sei, und zwar jeweils, wie viel Energie sie produziere. Und da gibt es dann 5 Typen von Welten, die greift Schmitzer auf und die Welt bestückt er dann Stück für Stück mit seinen Anrufungen, indem er sie vor allem mit dem Rückgriff auf griechische Mythologie bestückt. Und das hat eine unglaubliche Mischung ergeben. Das ist klug, das ist eigensinnig, das ist extrem komisch überzeichnet und finde ich auch wirklich überzeugend.
Es gibt diese Anrufung von Kardaschew, dem russischen Astrophysiker. Es gibt Invokationen, aber auch von Mnemosyne, von römischen Gottheiten, von Cäsar mit Wattestäbchen. Es gibt Katabasen, Katabasis, von altgriechisch Katabainein, deutsch hinabgehen, also Unterwelt und Hadesreisen, Totengespräche mit Josef Beuys, mit der Pressfreiheit. Und ich weiß nicht, ob das bekloppt ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Schmitzer, der dich und denkt mit dem Ohr, wie es heißt, dass der viel Dr. John gehört hat. Zirp, zirp, raschel, zwitscher, das ist Dr. John, tralalalala, don't you know you wanna holler oder chika, 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 wham, bam, thank you, ma'am. Er ist natürlich mit allen Wassern der Avantgarden gewaschen. Seine poetischen Ahnen sind die Beat-Poeten, die österreichischen Sprachmagier von Ginsberg über Jandl bis zu Artmann. Es gibt Listengedichte, Loops, Litaneien, mit all dem eröffnet dieses Poem.
Jetzt besteht dieser Loup-Garou-Band ja nicht nur aus Gedichten, sondern auch aus magischen Quadraten und absurder Prosa, inklusive Käfern, die über Linguistik debattieren, und Giraffen mit Hasengummimasken. In welcher Beziehung stehen denn diese unterschiedlichen Texte, Marienjäger?
Oh, und nicht zu vergessen die poetologische Debatte mit einem Wiedehopf im Walde Heinz. Dieser Wiedehopf, der mag Texte, die nichts bedeuten wollen. Das taugt ihm so richtig, weil sie dadurch sozusagen magische Gewalt bekommen, heißt es, zauberspruchhaft daherkommen. Und der Wiedehopf findet es geil, sagt er. Das ist der genuine Unterhaltungswert von Kunst, Sprache, dass sie Zauberei aufbewahrt in der Welt. Es sind übrigens nicht bloß magische, es sind zaubermächtige Quadrate gegen Gicht, gegen Bandwürmer und Hagelschaden, für oder vielleicht auch gegen Erfolg als Autor im Feuilleton haben und so weiter. In welcher Beziehung? Naja, was die Gedichte verbindet, das ist der Sound, der Groove, der übrigens auch heutige Sprachphänomene wie das Genau aufnimmt oder das Futur 2. Übrigens im eben gehörten die Grenze, die da bedrohlich näher rückt, das tut sie in Österreich gerade sehr arg, siehe Europawahlen, ist ein Zitat von Wittgensteins Diktum, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Und was Schmitzer hier macht, ist eine Öffnung, eine Reise über die Grenzen hinaus, die Grenzen der Sprache und der engen Welt.
Vielleicht muss man zu den zaubermächtigen Quadraten noch sagen, dass da wirklich Quadrate mit Buchstaben aufgedruckt sind auf den, wie so geschlossene Systeme auf den Seiten, und man eigentlich erst einmal nichts anderes als Wortsalat oder Buchstabensalat vor sich zu haben scheint. Aber man kann diese Texte,
dass es ein fortlaufender Text ist,
als fortlaufenden Text lesen. Sieht so aus, als müssten wir jeden Text denken, von der Vernichtung des menschlichen Lebens auf dem Planeten her. Und das ist natürlich ein großartiger Kommentar zur Formgebung des Sprachlichen und was Form mit Leben und Sprache macht. Und in dieser Art und Weise entfaltet sich Schmitzers Komik. Was Loup-Garou zu einem echten Leseerlebnis macht und zu einem wirklichen Abenteuer der Lektüre, ist tatsächlich, dass das immer wieder in diese nächste Umdrehung hineingefaltet wird und man schneller und schneller und schneller und schneller im Tempo mitgeht. Und das ist wirklich ein großer Sommerspaß. Ich mag Ihr Bild von der Achterbahnfahrt. Begeben Sie sich also auf diese Achterbahnfahrt. Das ist große Lesefreude.
Es sind keine Sator-Quadrate in dem Sinne, wie man sie ja jetzt noch mal kennengelernt hat durch den Tenet-Film von Christopher Nolan. Es lohnt sich auf jeden Fall, Stefan Schmitzer live zu hören mit seinem unwiderstehlichen Schmäh. Also wie der Band, so auch die Lesung, eine klare Empfehlung, weshalb wir dieses Lyrikgespräch glücklich beenden, nachdem wir gesprochen haben über Agi Mischol, Gedicht für den unvollkommenen Menschen aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer mit einem Nachwort von Ariel Hirschfeld, Edition Lyrikkabinett bei Hansa München, 112 Seiten, 24 €. Und zuletzt über Stefan Schmitzer, Loup-Garou, die Invokationen, erschienen im Ritterverlag Klagenfurt, 96 Seiten, 15 €. Das war's vom Büchermarkt. Hier folgt nach den Nachrichten Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Maren Jäger,
Christian Metz
und Jan Dries.